Radio München, Kommentar vom 28. Oktober 1946, 19.45 Uhr bis 20 Uhr.
Am 27. Juli dieses Jahres hielt Dr. Anton Pfeiffer, der bayerische Staatsminister für Sonderaufgaben, von dieser Stelle aus eine Rundfunkansprache, in der er unter anderem sagte: Es geht um die Wiederherstellung unseres guten Namens in der Welt. Wenn wir nicht wollen, dass dauernd von der Schuld des deutschen Volkes gesprochen wird, dann müssen wir beweisen, dass der Nationalsozialismus nur eine Minderheit des deutschen Volkes belastet und dass die von ihm begangenen Verbrechen sowie die aus dem Militarismus erwachsene Gewaltpolitik von der Mehrheit unseres Volkes auf das Entschiedenste verurteilt wird. Ich stimme mit der Meinung Dr. Pfeiffers völlig überein. Und gerade deshalb möchte ich heute der Aufforderung nachkommen, die Dr. Pfeiffer in derselben Rundfunkansprache äußerte, nämlich verantwortungsvolle Kritik zu üben. Es scheint mir mehr als nur ein Zufall zu sein, wenn die vom Sonderministerium betriebene Personalpolitik es immer offensichtlicher macht, dass antifaschistische Kräfte in diesem Ministerium nicht allzu sehr erwünscht sind. Allein in letzter Zeit wurden 8 antifaschistische Mitarbeiter des Ministeriums, zum Teil ohne Angabe von Gründen, entlassen. Und das trotz des bestehenden Personalmangels. Es handelt sich dabei unter anderem um Otto Kohlhofer, der wegen antifaschistischer Betätigung 10 Jahre in Zuchthäusern und Konzentrationslagern interniert war. Dagegen werden Leute eingestellt, die zumindest keine Antifaschisten waren. Der öffentliche Kläger der Berufungskammer für Oberbayern, Herr Staatsanwalt Herf, war auch während der Nazizeit in Berlin Staatsanwalt. Heute entnazifiziert er in Bayern. In Anbetracht einer solchen Sachlage scheint die Frage berechtigt, ob diese Zustände die Billigung Herrn Staatsministers Dr. Pfeiffer finden und falls nein, welche Schritte er dagegen zu unternehmen gedenkt. Ich möchte daher in aller Offenheit eine Frage anschneiden. Nämlich die Frage, welche Voraussetzung ein Mann erfüllen muss, dessen Amt es heute erfordert, über Hunderttausende ehemaliger Parteigenossen den Stab zu brechen. Die Öffentlichkeit wird, so glaube ich wenigstens, mir darin zustimmen, dass es zumindest wünschenswert wäre, dass dieser Mann mehr als nur kein Nazi oder nur ein stiller Nazi-Gegner gewesen ist. Staatsminister Pfeiffer selbst war der Generalsekretär einer Partei, die 1933 für das Ermächtigungsgesetz und damit für Hitler gestimmt hat. Was er in der Nazizeit erdulden musste, war in der Hauptsache eine 3-wöchige Inhaftierung im Jahre 1933, in deren Verlauf er nach seiner eigenen Aussage gut behandelt wurde. Er blieb Studienprofessor an der Gieseler Oberschule, behielt seine 6-Zimmer-Wohnung in der Georgenstraße und konnte nicht verhindern, dass einer seiner Söhne der HJ und der andere dem Reitersturm der SA beitrat. Wenn man endlich erfährt, dass in den 13 Referaten dieses Amtes noch heute 47 Personen beschäftigt sind, die entweder Nazis oder Militaristen waren, dann glaube ich, wird es verständlich, warum die Masse der Bevölkerung von Tag zu Tag mehr das Vertrauen in die Gerechtigkeit der gegenwärtig gehandhabten Entnazifizierung verliert.
Von 1946 bis zu meinem Ruhestand war ich im Referat für Landtechnik im Landwirtschaftsministerium in der Ludwigstraße 2. In diesem Gebäude war früher das Zentralministerium, die Gauleitung, untergebracht. Am Anfang habe ich gedacht, da bist du nicht lange. Denn ich war eigentlich reingekommen ins Landwirtschaftsministerium wegen einem Streit zwischen einem bekannten Rundfunkkommentator und dem damaligen Landwirtschaftsminister. Die haben öffentlich über Wochen einen Streit ausgetragen. Dem Landwirtschaftsminister Baumgartner wurde vorgeworfen, dass er in seinem Ministerium alle ehemaligen Nazis wieder einstellt und keinen einzigen politisch Verfolgten. Und am Ende des Streits, ich habe das selber gehört, hat der Baumgartner gesagt: Dann schickt mir doch einmal ein paar. 5 sind hingeschickt worden. Davon war einer ich. Wie es dann soweit war, dass wir uns da hätten vorstellen sollen, war ich ganz allein. Die anderen sind nicht gekommen. Die haben eine Scheu gehabt, in ein Ministerium zu gehen. Ich habe natürlich sehr schnell durchschaut, dass die nach 3 Tagen sagen würden: Tja, wen habt ihr uns denn da geschickt? Den können wir nicht verwenden. Dann habe ich mich mit denen angelegt. Ich war so frei und habe ihnen meine Meinung gesagt. Und dann haben sie sich ernsthaft bemüht, und haben mir in dem Maschinenreferat in der Landtechnik eine Stelle gesucht. Der Referent dort war der einzige Beamte, der nicht Nazi gewesen war. Der hat mir die Chance gegeben, mich richtig einzuarbeiten.
Die ehemaligen Häftlinge des KZs Dachau forderten nach 1945 die Errichtung einer Gedenkstätte in Dachau. Das KZ Dachau war das erste KZ des Dritten Reiches gewesen und war Musterlager und Vorbild für Auschwitz. Doch zunächst wurde das Barackenlager zu einer Flüchtlingssiedlung mit Kirche, Schule, Kindergarten und kleinen Läden umfunktioniert. In Block 3, wo medizinische Experimente an Häftlingen durchgeführt worden waren, befand sich ein Lebensmittelladen. Nur im ehemaligen Krematorium war bis 1953 eine kleine Dokumentation eingerichtet worden. Der Dachauer Landrat sowie einflussreiche bayerische Politiker setzten sich Mitte der 50er Jahre für den Abriss des Krematoriums und des gesamten Areals ein. Besucherwegweiser zum Lager wurden entfernt, so auch die Originalbeschriftung Brausebad an der Gaskammer. Umso größere Anstrengungen für die Errichtung einer würdigen Gedenkstätte unternahmen das Comité International de Dachau, CID, und die Häftlingsorganisation der deutschen Häftlinge, die Lagergemeinschaft Dachau. Ab 1964 zog das Kuratorium in das Landwirtschaftsministerium in der Münchner Ludwigstraße 2. Minister Hundhammer, selbst ehemaliger Häftling, hatte Otto Kohlhofer, den Vorsitzenden der Häftlingsorganisation, vom Dienst freigestellt und ihm ein eigenes Büro angeboten, damit er sich mit seinen Mitarbeitern ganz der Verwirklichung einer angemessenen Gedenkstätte in Dachau widmen konnte. Die ehemaligen Häftlinge interviewten sich in der Anfangszeit gegenseitig, um einen Grundstock für eine Dokumentation zu legen. Diese Interviews kann man heute im Archiv der Gedenkstätte KZ Dachau anhören. Erst 20 Jahre nach der Lagerbefreiung, 1965, konnte die Gedenkstätte und das Museum auf dem Gelände des ehemaligen KZs eingeweiht werden.